Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 123. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Und wir begehen heute einen großen Geburtstag, nämlich den 10. Geburtstag der ersten
8 GB. Naja, das stimmt gar nicht so ganz, aber es ist die erste flächendeckend verfügbare, breit verfügbare 8 GB Grafikkarte. Seit einem Jahrzehnt kriegt man 8 GB VRAM für der damals 340 Euro bei mit der Radeon R9 390. Und wir reden jetzt nicht mehr viel über 8 GB, denn das, ja, genau. Das haben wir die letzten Wochen viel zu viel getan, viel mehr, als es dieses Jahr hätte eigentlich angemessen gewesen wäre, aber das wollte ich jetzt trotzdem nochmal thematisieren. Wenn der Podcast gleich online geht, dann ist auch die News am Start, schätze ich.
Oder dein kleines da. Geburtstagsständchen, was du da noch vorbereitet hast. Vorraum.
10 Jahre werden sie alt. Ja. Sie werden so schnell erwachsen.
Ja. Und vor allem, das war ja auch eigentlich gar nicht mehr als ein VRAM-Upgrade, ne? Weil die 300er-Generation war letztendlich die 200er-Generation, zumindest am oberen Ende, wenn ich mich so recht erinnere. Ich muss mir das auch noch angucken, was du da vorbereitet hast, lieber Fabian.
Ja, nee, das war ja nur ein Refresh der 290X und dann auch die Begründung, warum Sapphire die nicht die 290X schon mit 8 GB auflegen durfte, was sie dann ja doch limitiert getan haben, aber im Grunde genommen ging es nur darum und hat den VRAM verdoppelt auf 8 GB. Tja.
Ja. Wir reden heute ansonsten, was heißt reden heute ansonsten? Das haben wir jetzt abgehakt. Ja, 8 GB reden wir die Woche nicht mehr drüber, diese Episode. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich gucke nochmal über meinen kleinen Notizzettel hier. Wir reden über bis zu 52 Kerne bei Intels nächsten Desktop-Prozessoren oder sind es die übernächsten, je nachdem, wie man das so durchzählen mag und wie man diesen Arrow Lake Refresh, der möglicherweise dieses Jahr kommt oder nicht kommt, dann wertet. Dann über den Shitstorm bei Synology. Wir haben neulich ja schon mal über Synology gesprochen, als es um die Computex ging. Und hatte ich da schon erwähnt, dass ich vor Ort den Award, euren Community Award, ihnen übergeben habe fürs beste NAS. Und damals war schon durchaus heiß diskutiert, wie man Synology nur den Community Award für das beste NAS in die Hand drücken kann, weil sie doch jetzt in den neuen Plus-Modellen für Consumer nur noch ihre eigenen, möglicherweise in Zukunft auch andere, aber aktuell erstmal nur ihre eigenen HDDs freigegeben haben. Und Frank hat da heute einen Test zu veröffentlicht und auch als Sidekick noch einen Artikel, der das ganze Thema noch mal thematisiert. Und es sind ja nicht nur die HDDs, sondern ja auch bei den SSDs gibt es dann noch mal eine neue zusätzliche Daumenschraube, zumindest Stand jetzt. Dann will ich dir was von effizienten Phison PCI Express 5.0 High-End-Controllern erzählen. Du erinnerst dich an die ersten PCI Express 5.0 Phison E26 High-End Hot S sonst was Controller. Ja, da gibt es jetzt ein Update. Fabian nicht, sondern Micha und ich haben uns das angesehen. Und dann kann ich dir auch schon verraten, dass diese Silicon Motion SSDs, über die wir ja neulich schon mit der WD Black SN 8100 so geschwärmt haben, dass die nicht immer so unfassbar schnell sind, wie wir das da gesehen
ich
haben.
Ich bin gespannt, wie ein
kommt
Flitzebogen.
Das nehme ich drauf an, ja. Ja, eigentlich nur einen bemitleidenswerten Blick Richtung Wolfgang, der sich aktuell spielemäßig rauf und runter testet. Unter anderem heute, der Podcast erscheint erst um 16 Uhr, weil dann ist NDA gefallen, sich dann auch angesehen hat, das Path-Tracing-Update zu Doom, wo sich Nvidia gestern schon in einem Blogbeitrag komplett verrannt hat. Da können wir ja kurz drei Sätze drüber verlieren. Da müssen wir nochmal über Xbox sprechen, denn ich erinnere mich, Fabian, letzte Woche, da habe ich ja noch gesagt, ja komisch, was die da mit Xbox Ally X mit Asus machen. Das ist doch nicht Fisch, nicht Fleisch, aber seems so, dass das die neue Zukunft ist der Xbox und möglicherweise auch für die Konsolen. Und dann gucken wir mal, wer von euch schon eine Switch 2 hat, zumindest laut der letzten Sonntagsfrage.
Wir haben also ein prallgepacktes Podcast-Programm.
Und nicht nur Grafikkarten.
Eigentlich ja.
Den nehme ich jetzt gar keine Grafikkarten.
Ist auch eine
mehr.
Hörerfrage, großartig, die wir noch beantworten.
Ach, Fabian, ich hoffe, sie geht nicht über 8 GB Grafikkarten. Sonst kann ich mein Versprechen vom Anfang dieser Episode schon direkt nicht mehr einlösen.
Ich glaube, wir können uns drum drücken.
Also, Intel Core Ultra, möglicherweise 400, weil 300 im Desktop wird ja wahrscheinlich der kleine minimale Takt-Refresh von Arrow Lake Ende dieses Jahres werden, wenn er denn kommt. Nova Lake, was gibt es da Neues?
53 Kerne, habe ich das richtig gelesen, habe ich das richtig gesehen? In der normalen Desktop-PC, CPU für Endanwende.
Klingt erstmal viel. Wie viele Kerne haben wir jetzt aktuell? Kannst du es aus dem Kopf runterbeten?
28. Was haben wir
aktuell? Falsch, 24. Genau, weil aktuell endet Co-Ultra 9 auf Aerolake-Basis bei 8P und 16 E-Cores. Sind 24.
Da habe ich schon 4 E-Cores, das heißt, zu viel gesehen. Schon. Aber man muss es natürlich immer ins Verhältnis setzen, weil wir hier kein Hyper-Threading mehr haben mit Co-Ultra. Das heißt, es bleibt dementsprechend dann natürlich auch bei 52 Threads. Stellt sich also nicht mehr die Frage, was soll man bitte schon mit 52 Kernen, sondern was soll man bitte schon mit 52 Threads? Geht das in Richtung Workstation? Richtet sich das noch an Endanwender? Wann kommt es überhaupt? Kannst du uns mehr erzählen?
Ach, jetzt muss ich hier plötzlich, dabei war es doch dein Themenvorschlag. Also, erstmal muss man sagen, offiziell bestätigt ist ja hier noch rein gar nichts. Ich glaube, Nova Lake gefallen ist schon mal auf Intel-Folien. Dieses Jahr kommt ja erstmal Panther Lake, der erste Prozessor, der aus der Intel 18A-Fertigung kommt, der Fertigung, die den Make-or-Break-Moment für Intel darstellt. Aber das wird ja ein reines Notebook-Mobile-Produkt werden. Und nächstes Jahr kommt dann die nächste große Desktop-Plattform, die auch einen neuen Sockel wieder braucht. War es 1954? Ich glaube. Also wer jetzt auch auf Co-Ultra 1851 ist, der wird nicht mehr upgraden können. Und die trägt den Codenamen Nova Lake-S dann für den Desktop. Und es wird davon ausgegangen, dass die dann 2026 erscheinen wird. Wenn das immer so läuft, wie es zuletzt gelaufen wird, wird es ein paar K-CPUs Ende des Jahres geben und den ganzen Rest dann Anfang 27. Und die Gerüchteküche sagt, Gerüchteküche, die besagt jetzt, dass sowohl bei den P als auch bei den E-Cores Faktor 2 angesetzt wird. Es gibt nicht mehr 8P, sondern 16P und nicht mehr 16E, sondern 32 E-Cores, das macht dann zusammen 48. Warum jetzt 52? Ja, es gibt allem Anschein nach dann diese Low-Power-Efficiency-Cores, die noch in irgendeinem SoC-Teil drin stecken.
Damit sich dann nicht mehr Big-Little, sondern Big-Little-Very-Little.
Efficient, ja. Genau, und dann kommt man eben auf 52 Kerne, was eine ganze Menge ist, aber es wird ja auch bei AMD davon ausgegangen, dass die jetzt basierend auf den Informationen, die es ja jetzt schon gibt für die zukünftige EPYC-Plattform, dass da auch endlich mal die 8-Kern-Chiplets angefasst werden.
Und zu 12-Kern-Chiplets werden, sodass wir da
genau
in der Spitze dann entsprechend auch 24 Kerne und dann bei AMD natürlich auch 48 Threads sehen.
Ja. Richtig. Und wahrscheinlich bleibt es ja im Desktop bei großen Kernen. Also haben wir 24 große gegen 16 große plus, ich kann nicht mehr rechnen, 32 kleine bei Intel.
Wo sind die auch
plus
die,
4 noch kleinere.
Die praktische Tabelle fehlt in der News, ja. Aber
ja.
Also die Frage stellt sich natürlich zum einen, was wird das kosten? Zum anderen, was wird das verbrauchen? Aber natürlich,
nicht mehr als
aber natürlich auch, wie staffelt sich das denn? Wir werden diesen Vollausbau, den du ja gerade skizziert hast, natürlich bei dem Core i9 sehen. Und Volker ist ja schon in diesem Artikel auch auf den Core, ich habe schon wieder i gesagt, ne? Das ist natürlich falsch.
Ja, das war ich.
Core Ultra 5, so. Und Core Ultra 5, wo sind wir da?
Ja, bei 8P plus 16E plus die 4 LPE, das heißt, wir hätten mit dem neuen Core Ultra 5 den alten Core Ultra 9. Wenn er denn auch taktmäßig und was die IPC anbelangt, so dazugegen sein wird. Der soll auch weiterhin in der 125 Watt Klasse residieren, wobei, jetzt habe ich weiterhin gesagt, da muss ich mal selber nochmal hier durch die Tabellen klicken, der ist ja aktuell auch schon als K-Modell in der 125 Watt-Klasse, genau wie der Core Ultra 9, der allerdings bis zu 250 Watt aufnehmen darf, und da geht es anscheinend dann an der Spitze halt nochmal etwas weiter nach oben, da wird dann nämlich wieder die 150 Watt-Klasse aufgemacht, Gerüchten zufolge für den Core Ultra 9, mit 52 Kern, die es zuletzt nicht gegeben hat, und das letzte Mal bei den KS Varianten der Core i-Serie mit Alder Lake und Raptor Lake Refresh.
Diese TDP bedeutet dann natürlich nicht, dass die CPU in einem Worst Case Maximalfall so viel verbrauchen wird, sondern dass sie da gut und gerne mal noch ordentlich mehr
Genau, das bedeutet ja auf dem Papier, dass sie im gewichteten langfristigen Mittel nicht mehr als durchschnittlich 150 Watt verbrauchen wird, wenn sich die Settings, die das Mainboard gewählt hat, an die von Intel vorgegebenen Spezifikationen halten. Es sei denn, Intel legt kurzfristig wieder fest, dass die bei den großen K-Modellen nicht eingehalten werden muss, sondern der Prozessor dauerhaft das, was er maximal verbrauchen darf.
Traue keiner TDP, die du nicht selbst
festgelegt hast oder nicht eingehalten also, hast.
Genau. Ich meine, wenn der neue Core Ultra 5 so ist, habe ich das i weggelassen. Quasi dem alten Core Ultra 9 entspricht. Ist das nicht mehr als genug Kerne? Sind das nicht mehr als genug Kerne für normale Desktop-Endanwender? Wofür brauchen wir mehr als 24 Kerne? Wofür brauchen wir 52 Kerne?
Ja, ich weiß auch nicht, wo die Reise dahin führen soll, denn wir sind es ja aktuell schon bei den 8-Kern X3D-CPUs, die einfach für Spieler die Wahl. Die Wahl der Wahl sind, die beste Wahl, weil du das Beste, die höchste Performance in Spielen hast, das ist absolut ausreichend. Ja, vielleicht setzt ja die nächste Xbox, wir kommen ja nachher dazu, dann auf AMD-Technologie auf 24 Kerne, wovon ich nicht ausgehen werde, aber Stand jetzt wird Intel da wieder über den Takt kommen müssen und dem Core Ultra 9 dann nicht nur die meisten Kerne, sondern auch den höchsten Takt geben müssen, in der Hoffnung, dass es unterm Strich der höhere Takt irgendwelche Probleme mit zu vielen Kernen in Spielen oder mit dem Windows-Scheduler ausgleicht, sodass er dann trotzdem oben steht in den Benchmarks um 3%, 4%, 8%, je nachdem, wie der Takt
ist. Also es bleibt natürlich auch aus der Perspektive spannend, dass wir jetzt seit vielen Jahren schon, also seit AMD im Endeffekt damals die erste Zen-Offensive gestartet hat mit Zen 1, haben wir ja 8 Kerne so als Einstieg in die Oberklasse, kann man das schon Oberklasse nennen, mit den X3D-CPUs auf jeden Fall. Und das ist ja seitdem im Endeffekt der Goldstandard für Spieler, eine 8-Kern-CPU. Aber das ist ja inzwischen dann auch schon wieder 10 Jahre her, bald, beinahe.
Ja, vielleicht tut sich da mal wieder was. Kam der erst, genau, ARM4, also Ryzen 1000 war 17.
Ja.
Ja, 8-jährigen Geburtstag. Ja. Ja, also du hast völlig recht und die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ist, wo ist denn jetzt die Antwort auf X3D?
Ja.
Ne? Weil 52 Kerne sind es nicht.
Nee.
Erstmal nicht. Ne? Denke ich mal, weil die Spiele werden darauf nicht so abgehen, dass ich mit 52 Kernen dann an einem 12-Kern X3D-Prozessor vorbeiziehen werde. Vielleicht sind die Kerne super toll, aber dann brauche ich immer noch keine 52, sondern nur 8.
Und dann sind 52 auf jeden Fall auch super teuer. Und der Stromverbrauch. Also
ja,
so, ich meine, wir betrachten das natürlich wieder aus einem relativ einseitigen Gaming-Blickwinkel. Wenn ich damit produktiv arbeiten will, dann kann es natürlich sein, je nachdem, welche Anwendung ich verwende, wenn die ordentlich skaliert im Multicore-Szenarien. Ja. Ich die Kerne verdopple, ja, dann habe ich auch die doppelte Leistung. Ja. Also das wird den einen oder anderen Produktivanwender mit Sicherheit freuen. Es sei denn, er hat das Ganze nicht ohnehin schon auf der Grafikkarte. Aber
es ist auf jeden Fall, es klingt erstmal irre, ist technologisch, finde ich, jetzt erstmal nachvollziehbar. Ja, man macht halt einfach mal beides mal zwei und probiert das durch neuere Prozessfertigungstechnologien auf nicht viel größerer Fläche unterzubringen und ins gleiche TDP-Korsett oder leicht ansteigendes TDP-Korsett zu pressen. Aber ja, die Frage, die du stellst, ist, glaube ich, die richtige auch. Wer braucht das dann und wer braucht insbesondere die Großen und wird da nicht mit etwas geworben, was der Markt letztendlich nicht mehr so nachfragt. Denn da hat sich die Welt, da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, einfach gedreht. Wir sind noch vor der Ryzen-Era, unsere Community hat Core X gekauft, weil man endlich mal 6 Kerne hatte oder 8 und das war einfach sowas von cool. Ja. Man hatte sogar hier und da Vorteile in Spielen, hier und da auch Nachteile, wobei das kam dann ja erst, als Intel dann noch einen Schritt weiter gegangen ist und der Ringbus dann sich verschluckt hat und nicht mehr dafür ausreichend war. Aber es war halt einfach cool, mehr Kerne zu haben als alle anderen.
Das auch noch
da sind
cool
wir aktuell nicht. Ich glaube, aktuell ist es cool, 8 schnelle X3D-Kerne zu haben und nicht 52 und davon 32 E-Cores, die man in Spielen nicht braucht.
Das war in der ersten Ryzen-Generation, beziehungsweise in der ersten Threadripper-Generation war das auch noch sehr cool, sich so ein 16-Kern-Modell.
Ja, da weiß ich auch, da habe ich noch die Tests gemacht. Wobei beim ersten weiß ich gar nicht, war das nicht der zweite dann, wo ich doch gezeigt habe, man kann in einigen Spielen mit annähernd der gleichen Leistung wie mit einem 8-Kern-Desktop Ryzen kann man mit dem auf 8 Kern spielen und dann auf den anderen 8 rendern. Ja, und beides geht dann nicht mehr ganz so gut, aber es ging, ohne dass du Frame-Times aus der Hölle hattest, wenn man die Zuordnung
also macht.
Also, ja, das
Core Ultra, ja. Welche Nummer hast du gemeint? 400
wird
das.
Ja, es wird ja davon ausgegangen, dass dieses Jahr Panther Lake Mobile wird Core Ultra 300. HX ist ja dann das Desktop, der Desktop-Chip. Möglicherweise gibt es den eben auch als Refresh, weil es soll ja Arrow Lake als Refresh kommen, als 300er. Und dann wäre nächstes Jahr die 400er-Serie für wirklich neu im Desktop und vielleicht ein Panther Lake Refresh oder dann eben schon wieder was Neues Mobile dran.
Vielleicht wird Core Ultra 400 dann der nächste Threadripper-Moment.
Ja, also ich glaube, es klingt jetzt so negativ, ne? Also
ich bin gespannt.
Ein Wahnsinnsprodukt und ja, man nimmt gerne 16P-Cores in Spielen und das Ding ledert AMD sowas von weg. Sieht man halt anhand der Eckdaten jetzt nicht und ja, allein 52 Kerne sind, glaube ich, jetzt im privaten Umfeld mittlerweile kein Argument mehr. Weil viele, die Power brauchen, auch in so produktiven Anwendungen, die wissen auch mittlerweile, dass es kommt dann fast eher auf die GPU an, in vielen Szenarien, nicht in allen. Also auch die Adobe Suite ist ja bei Weitem nicht überall GPU beschleunigt oder nicht alle Effekte und so weiter und so fort. Aber ja, 8 Kerne auf dem X3D-Prozessor oder auf dem Core Ultra reichen halt für den normalen Umgang in Windows schon aus.
Wir werden dann ja mit der nächsten Generation voraussichtlich 12 Kerne auf einem X3D haben. Und zwar auf dem 1CCD X3D. Also es sei denn, sie halten sich das noch länger auf und bringen den erst ein Jahr später, weil sie doppelt, ne? Aber da geht die Reise ja auch hin. So, eine Frage habe ich noch.
Oh, jetzt kommt's.
Und wo fertigen Sie den Krempel denn?
Ja. Naja, ich glaube geplant bei sich. Oder meinst du in Taiwan oder in Amerika?
Ja, gut. Das wäre die nächste Frage. Aber das läuft bei denen? Das kriegen sie hin? Meinst du? Traust du ihnen das zu?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die letzten Wochen jetzt nicht mehr so hinterher war und dir jetzt gar nicht mehr sagen kann, was der allerletzte Stand in der Gerüchteküche ist. Ich glaube, das GPU-Teil von Panther Lake kommt doch auch wieder von TSMC, weil ja auch Arc bei TSMC, also generell Battle Mage. Aber sonst wollen sie doch wirklich eine Menge machen mit Intel 18A. Das soll dann ja nur besser werden.
Wir hatten hier gestern die Meldung, dass sie in ihren Fabriken 20% des Personals entlassen.
Ja, das kann aber ja allein auch daran liegen, dass sie es einfach nicht schaffen, externe Kunden ranzukriegen. Mhm. Was natürlich auch darauf hindeuten kann, dass ihr Prozess einfach nicht gut ist. Ich weiß es nicht.
Apropos.
Ich weiß es nicht. Am Ende kommt im Oktober wieder die Meldung, das kommt alles von TSMC.
Das befürchte ich nämlich. Und dann müssen sie mit schlechterer Technik und maximal gleich guter Hardware-Fertigung wie AMD. Ne?
So also, etwa. Was ich natürlich auch bezeichnend fand, war doch, dass TSMC doch neulich auf einem ihrer großen Symposien gesagt hat, ja, wir brauchen halt die neueste, diese High-NA EUV-Lithografie, wo Intel ja vor 2 Jahren schon gesagt hat, sie sind die allerersten, die von ASML aus den Niederlanden da die Technologie, die Anlagen kaufen und das dann auch anwenden. Da hat doch jetzt TSMC gesagt, ja, wir forschen daran, aber es braucht kein Mensch aktuell. Wir machen das noch ohne. Das war natürlich auch wieder ein Fingerzeig in die Wunde und gut, vielleicht zeigt der Intel, dass man es mit noch viel besser hinbekommt. Aber ja, du wolltest gerade noch ausholen, hast apropos gesagt.
Ich wollte, weil du meintest, nicht gut. Ich wollte etwas bisschen überleiten von wegen apropos Intel und nicht gut. Wir haben da noch eine Hörerfrage. Dann würde ich das CPU-Thema jetzt aber
Ah ja, zu den 8 GB-Grafikkarten meinst du?
In dem Fall geht es ja um eine 12 GB-Grafikkarte.
Ja.
Und zwar hat Ja gut, ich spreche das jetzt wieder aus. Ne? Immer die Frage. E-7URN. Ich würde mal sagen, es heißt E-Turn. Ist das 7DT?
Ja. Ja, und was ist der Strich? Aber ja, vielleicht wirklich nur E-Turn. Gut. Was hat der gute E-Turn denn gefragt?
Ihr seid ja jetzt schon in einigen Podcasts auf die 8 GB-Grafikkarten von Nvidia und AMD eingegangen. Ja. Habt recht ausführlich behandelt begründet, warum das selbst für Full HD zu wenig sein kann und vor allem bei diesem Preispunkt in 2025 nicht mehr akzeptabel ist. Kann ich alles gut nachvollziehen und stimme ich auch voll zu. Finde ich gut. So, was ihn allerdings wundert, ist, dass ihr gar nicht auf die Intel Arc B580-Karten mit 12 GB eingeht. Die scheinen ja sogar günstiger zu sein. Jetzt weiß ich nicht genau, wie da der Leistungsvergleich aussieht, aber wäre das nicht für einige mit knappem Budget die bessere Alternative? Dann nimmt er selber schon so ein paar Einschränkungen eventuell vorweg, aber die Frage ist im Endeffekt dann, gerade im Low-Budget-Bereich wäre sie doch keine schlechte Alternative. Oder? Und
du hast, ja, welche Meinung dazu?
Also ich finde es halt schwierig, sehr schwierig, diese Arc-Grafikkarten einfach so im Einsteigersegment zu empfehlen, als wären sie eine gleichwertige Alternative zu Nvidia und AMD-Grafikkarten. Und dass wir da prinzipiell Wettbewerb brauchen, das ist also bei 90% Market Share von Nvidia oder so, die haben ja das komplette Monopol seit 10 Jahren, also dass wir da Wettbewerb brauchen. Definitiv brauchen wir da Wettbewerb. Ne? Ich würde mich super freuen, wenn Intel das hinbekommen würde. Die Realität ist aber natürlich, dass AMD es schon nicht hinbekommt, Nvidia wirklich in Schach zu halten. Und die Lücke zwischen Nvidia und AMD ist aber trotzdem nicht so groß wie die Lücke zwischen AMD und Intel auf der anderen Seite. Es gibt bei den Arc-Grafikkarten halt ein paar Probleme. Zum einen hat er jetzt ja 12 GB genannt. Die Realität ist natürlich, dass diese Arc-Grafikkarten mit 12 GB nicht so gut haushalten, wie das die GeForce und Radeon-Grafikkarten, die ihrem Speicherausbau machen. Das heißt, die 12 GB sind es auch nur auf dem Papier. Und das ist jetzt auch das kleinste Problem, würde ich sagen, denn das große Thema sind natürlich immer noch die Treiber und die sind besser geworden. Ich meine, ich erinnere mich daran allein, was da in einem Jahr, als die ersten Arc-Grafikkarten kamen, was da für Verbesserungen möglich waren. Der erste Test war ja eine Woche zwischen Lachen und Weinen.
Ja gut, das war ja die importierte genau. 380 und
es hat sich dann ja in einem Jahr
Intel schon auch noch falsch gehalten haben beim Testen.
Es hat sich dann in einem Jahr schon super viel getan und es tut sich auch immer noch super viel, aber es ist halt immer noch ein Weg, den sie ja gehen müssen. Es kommt nicht mehr so häufig vor, aber immer noch, dass Arc in neuen Spielen ja auffällig schlecht abschneidet, dass Grafikfehler produziert werden oder sogar einfach abstürzt.
Ja, ich lese ja jeden Test von Wolfgang und da gab es zuletzt jetzt schon immer wieder oder häufig den Fall, dass es mit der B580 nicht so gut lief. Die ja 16 GB hat, ne, die 570, die aktuelle ist ja die 12 GB Karte. Und ja, das mag sich dann alles mit neuen Treibern beheben und nicht jeder spielt die neuesten Titel. Aber gerade wenn man auf neueste Titel blickt, dann sollte man davon definitiv noch
Abstand halten. Das war jetzt Aspekt 2, aber ich habe noch 3 weitere.
Ja, dann mach mal hinne, weil ist ja inzwischen geschoben, die Leser.
Zum einen haben wir ja Thema Intel, wollen wir jetzt hier fertig kriegen. So. Zum anderen haben wir ja diese Geschichte mit dem CPU-Overhead bei diesen Arc-Grafikkarten. Ich will meinen, dass die verglichen mit den Produkten, die Nvidia und AMD in dieser Preis- und Leistungsklasse platziert haben, vergleichsweise hohe Anforderungen an die CPU stellen. Das kommt in den meisten Testsystemen, auch bei uns in unserem Standard-Testsystem, nicht unbedingt so rüber, weil wir mit einem 9800X3D testen und dem das erstmal relativ egal ist. Da limitiert dann trotzdem die Grafikkarte. Man würde aber jetzt ja eine 300-400 € Grafikkarte nicht mit einem 9800X3D pairen, sondern ja zum Beispiel einen Core Ultra 5 nehmen oder einen Ryzen 5.
Ja, gut, der ist ja auch noch schnell. Ne? Ja. Aber möglicherweise würde man auch seinem alten Kaby Lake 7700K
Prozessor. Ja, bei dem ist es vielleicht In jeder Hinsicht dann schwierig. Aber es ist einfach so, wenn man schwächere CPUs nimmt, dann brechen diese AR-Grafikkarten schneller weg, als das, weil sie dem CPU-Limit dann liegen, als dass die Grafikkarten von Nvidia und von AMD machen. Das heißt, man hat
Dritter Punkt.
gerade für Budget-Systeme, wo man noch eine neue Grafikkarte reinmachen will, diesen Vorbehalt.
Bevor du zum vierten Punkt kommst, ich muss mich natürlich gerade noch korrigieren. Ich war ja schon wieder bei den großen ARC-Grafikkarten, die da möglicherweise noch kommen und dann wahrscheinlich 16 oder mehr Gigabyte Speicher haben oder vielleicht auch 24. Die B580 ist ja die mit 12 und die B570, die hat ja nur 10. Das habe ich gerade falsch gesagt. Ich hab denen zu viel Speicher
Da bin ich
gegeben.
gerade auch gar nicht
Ja,
drüber
also wir
gesprochen.
reden hier ganz konkret bei einer aktuellen ARC mit 12 über die B580. Vierter Punkt, Fabian.
Ja, es gibt kein Upsampling auf DLSS4 oder FSR4-Niveau. Also es ist relativ simpel. Wir haben GSS2, was natürlich besser ist als FSR3. Aber das ist auch eine kleine Leistung, besser zu sein als FSR3. Wir haben aber nichts, was mit DLSS3, 4 oder FSR4 mithalten kann. Und wenn sie das dann hätten, müssten sie auch da wieder für die Verbreitung sorgen. Und da haben sie natürlich noch schwieriger, als es AMD hat. Und Punkt 5, und das ist natürlich so ein bisschen Spekulation, aber aktuell hieß es ja bei Intel Anfang Juni noch,
Ja.
dass sie nur noch High-Margin-Produkte machen wollen. Also nur noch Produkte, die eine ordentliche Gewinnmarge haben von
Ja, die halt
50% oder
eine
mehr.
Bruttomarge, das halt heißt nach variablen Kosten von 50% haben. Und da muss man natürlich noch Forschung und Entwicklung, Buchhaltung, Marketing und alles oben drauf schlagen, was nicht variable Kosten sind. Ja, aber.
Und da haben sie das Problem, sie verwenden ja für diese Grafikkarten die gleiche Fertigung im Endeffekt, also zumindest auch TSMC sowie Nvidia und AMD. Und dann ist es so, wir haben diese Diskrepanz auch immer wieder bei Nvidia zu AMD. Ne? Wenn wir uns anschauen, wie groß sind die Chips von Nvidia und AMD für eine bestimmte Leistung, fällt uns meistens auf, falls wir nicht den unfassbaren, ja, Zusammenschnitt von einem großen Chip haben, dass der Nvidia-Chip ein gutes Stück kleiner ist, weil und teilweise auch weniger Transistoren es hat, weil Nvidia es einfach hinbekommt, diese Leistung mit weniger Transistoren und oder auf einem kleineren Chip unterzubringen. So. Und das ist für Spieler erstmal an sich unerheblich, wie groß der Chip jetzt ist und wie viele Transistoren er hat. Ja, Stromverbrauch ist eine Geschichte. Es macht aber natürlich die Fertigung günstiger, wenn ich einfach weniger Wafer-Fläche für diese gleiche Leistung brauche. Und ich habe es eben schon ja eingeleitet. Wir haben bei AMD und Nvidia immer eine Diskrepanz, über die wir reden. Aber die Diskrepanz von AMD zu Intel auf der anderen Seite, die ist nochmal viel größer. Und aktuell ist es zumindest so, ich will jetzt nicht behaupten, dass das mit der nächsten Generation plötzlich sonderlich anders wäre, dass Intel sehr, sehr, sehr große, also im Vergleich sehr, sehr, sehr große Chips benötigt, um auf die Leistung oder eben auch nicht die Leistung zu kommen, die AMD und Nvidia bieten.
Naja.
Das heißt, die haben immer den Fertigungspreisnachteil. Das können keine High-Yield-Produkte sein, weil sie also teurer fertigen müssen, aber natürlich günstiger verkaufen müssen, weil das Produkt an sich schlechter ist. Das heißt,
Ja, und trotzdem halten sich ja aktuell die Gerüchte und die Einschläge werden auch häufiger. Wir hatten letzte Woche ja auch offizielle Einträge in diesen Mesa-Treibern von Intel, wo direkt im Commit-Titel drin stand, das ist jetzt BMG G31, also der große Chip. Also ich glaube, ARC B77, 57, die kommen
da bin ich
noch,
auch gespannt.
aber trotzdem, als neulich diese Botschaft die Runde machte, das war ja ein offizielles Statement, da, also von der Desktop-Sparte, das war ja nicht vom neuen CEO, sondern von der Interim-CEOin, die jetzt ja wieder für das Consumer-Geschäft, soweit ich weiß, zuständig ist, Frau Holthaus. Und ja, da war ja bei uns unisono in den Kommentaren die Quintessenz, okay, ARC ist tot. Ja, und ich habe aber noch einen sechsten
Oh Gott.
Punkt. Also du sagst quasi, es ist ein totes Pferd,
Also,
möglicherweise.
ich wollte die
Ja.
Möglichkeit in den Raum stellen, dass man da an ein sterbendes Ökosystem investiert. Ich hoffe es natürlich nicht. Wie gesagt, wir brauchen diese Konkurrenz.
Fünfter Punkt. Ich habe jetzt noch einen sechsten. Du hast ihn auch schon angesprochen. Preis und günstiger. Und ja, da ist der Abstand gut. Jetzt, wenn man wieder guckt, also die B580 mit 12 Gigabyte, also 4 Gigabyte mehr als eine 5060 mit 8 Gigabyte, die wir nicht empfehlen. Und die 12 Gigabyte sind schon, die haben weniger VRAM-Probleme als 8 Gigabyte.
Definitiv,
Also die
ja.
Diskrepanz sind jetzt nicht 4 Gigabyte. Aber die gibt es, die, jetzt lass mich nur mal sortieren hier, die B580. gibt es ab 270 Euro und die 560 dann ab 300. So, und ja, da kann ich definitiv gewisse Settings nicht mitspielen, weil der V-Raum mir ausgeht in einigen Spielen, bin aber im Schnitt in Full HD, wo es schon Probleme gibt mit 8 GB und ich die nicht haben werde mit der B580 12 GB, in einem Parcours, wo es die Probleme auch schon gibt bei uns, bin ich 24% schneller mit der 5060. Das heißt, ich tausche das, was wir gerade gesprochen haben, also auch potenziell Probleme in Spielen, weil die Treiber noch nicht fertig sind, und 24 oder jetzt muss ich andersrum rechnen hier, 20% geringere FPS im Durchschnitt in unserem Full-HD-Parcours gegen, ich habe in manchen Spielen kein Problem, weil ich 12 statt 8 GB habe.
Ich will,
das ist halt keine einfache Entscheidung, würde ich sagen.
Ich will auch gar nicht sagen, dass man die per se nicht kaufen darf. Das ist Blödsinn, natürlich.
Nee, so ist es definitiv also, auch nicht mehr.
Wenn man halt weiß, was man macht, ne? wenn man sich mit der Materie auskennt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt insbesondere, wenn man vielleicht einen Zweit-PC baut oder das halt für Sohn, Kind, Neffe, was auch immer baut und sich drum kümmern kann oder so.
Ja, Schwiegermutter.
Ja, also wenn man weiß, wie man mit eventuell auftretenden Problemen umgehen kann, dann ist das alles halb so wild, will ich jetzt fast schon sagen. Aber ich würde mich halt niemals hinstellen und einfach quasi dem unbescholtenen Casual-Gamer, der eine günstige Grafikkarte sucht, sagen, ja, kauf noch eine Intel Arc.
Naja, die naheliegendere Antwort auf, was soll ich statt einer 8 GB Grafikkarte von Nvidia und AMD kaufen, ist leider, gib mehr Geld aus und kauf eine 16 GB Grafikkarte.
Oder gib weniger aus und kauf dir die RTX 3060 12 GB. Aber das geht natürlich nur, wenn du schon seit 10 Jahren nicht mehr geupgradet
hast. Wenn du dir ziemlich sicher sein willst, dass du bekommst, was du erwartest. Ja. Hattest du jetzt noch einen siebten Punkt, wo ich noch einen sechsten oben drauf geschlagen habe?
Ich glaube, wir haben genug geschlagen auf Intel.
Okay, ja, dann schlagen wir mal auf Synology. vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen von euch Zuhörern, aber da regt sich ja durchaus Widerstand über die letzten Monate. Und jetzt kocht das ganze Thema nochmal hoch, weil Synology hat ja auf der Computex, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Computex-Folge, zwar nicht im Rahmen ihres offiziellen Presseevents, aber dann auf dem Stand und auch im Rahmen der Computex die neue Plus-Serie vorgestellt. 6, 7 oder 8 neue Plus-NAS aus der 900er-Serie. Und die laufen aktuell alle nur mit Synologys eigenen HDDs. Es gibt einen Umweg. Man kann erstens aus einem alten Synology-NAS seine alten, offiziell nicht kompatiblen HDDs migrieren, dann funktioniert das, wobei dann auch die Software einen andauernd warnt, dass die eingesetzten HDDs eigentlich nicht supportet werden und das auch ein Risiko bedeutet. Oder man kann, das ist dann ein bisschen mehr Aufwand, aber Frank hat dazu heute auch mal bei uns eine kleine Anleitung veröffentlicht, man kann diese Kompatibilitätsliste, die im Klartext auf dem NAS liegt, hacken erweitern.
Hacken.
Also, dann auch andere. Ja, hacken, nennen wir es hacken. Ja, also ihr könnt, kauft euch ein neues Plus-NAS von Synology und werdet zum Hacker.
Ich muss gerade einmal ganz kurz einwerfen, das ist für mich jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich davon höre, dass Synology eigene HDDs anbietet. Wahrscheinlich
ist das die haben unter eigenem Label seit, das machen sie ja in den professionellen Systemen jetzt schon seit, oh, jetzt muss ich lügen, 23? Schon länger.
Aber das ist vermutlich
da ist halt auch,
nur ein OEM-Rebrand, oder nicht?
Ja, ich das, ja.
Also ein
Cash-Grab. Und ihr Argument ist halt insbesondere halt auf die wirklich professionellen Serien, dass sie dann sicherstellen können wegen Firmware-Updates. Die sind dann One-Click über das NAS updatebar und gut, das ist so die Argumentation, die auch weitergezogen wird im Consumer-Umfeld, die da aber gerade von unseren enthusiastischen, auskennerischen Community-Mitgliedern und letztendlich auch von Frank, der sich jetzt ja das erste Mal so ein neues 900er Plus-Modell angeguckt hat, nicht geteilt wird. Da war ja neulich eben schon die Diskussion, dass Synology mit großem Abstand der beste NAS-Anbieter geworden ist in unserer völlig frei von externen Einflüssen veranstaltenden Reader's Choice Wahl. Und ich hatte dann ja auch den Award mit und habe den Synology auch zu Computex überreicht. Und habe da aber auch gesagt, ihr kennt ja die Diskussion und ihr habt vielleicht auch die Diskussion gesehen, die im Rahmen dieser von der Community getroffenen Wahl getroffen wurde. oder nee, der geführt wurde. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. Und ja, auf der anderen Seite sieht man auch, dass es eben nicht jeden betrifft, dass auch viele Synology-NAS-Nutzer auf älteren Systemen sehr zufrieden sind. Möglicherweise die Kröte auch schlucken würden, weil sie die Argumente dann am Ende doch nachvollziehen können oder sowieso erstmal migrieren und das Thema erst absehbar auf 10 Jahre relevant werden wird, weiß der Geier was. Oder es haben natürlich auch sehr viele Synology-NAS-Nutzer privat kein Plusmodell. Und die haben das ja weiterhin nicht. Die Frage ist, kommt es dann nächstes Jahr da auch noch oder übernächstes? Die große Katastrophe ist halt, dass Synology es nicht wirklich gut kommuniziert.
Also sie haben es so, ja. Wie soll man so etwas gut kommunizieren? Also ich glaube, die beste Kommunikation ist keine in dem Fall.
Sie kommunizieren es schlecht, aktiv schlecht, weil sie ja zum Beispiel schon gesagt haben, dass diese Liste halt auch erweitert werden könnte in Zukunft. Aber was heißt denn das? Nächste Woche, übernächsten Monat, in 10 Jahren.
Wie wird erweitert
und bedeutet das, dass sie genau. Man kann sie nicht mehr anpassen. Nein, komm am Ende doch, wie Seagate, Iron Wolf bei WD, welche Farbe haben die? Ich glaube, die haben keinen Namen, sondern ja nur eine Farbkodierung. Also gibt es dann doch externe, weil man jetzt mal guckt, wie sieht es denn aus? Wie wahrscheinlich gar nicht der Shitstorm, sondern wie sieht es denn aus mit den Sales, mit dem Umsatz im Handel, ne? Sehen wir da was und müssen wir irgendwas tun? Und dann kommt jetzt noch obendrauf, dass sie bei ihren eigens gebrandeten SSDs ja schon immer so vorgegangen sind, dass man nur mit ihren eigenen SSDs ein Volume, also ein das, wo man drauf speichert, also wenn man in einem NAS keine HDD nutzt, sondern so ein Flash-NAS nutzt mit SSDs, dass man da immer noch schon nur ihre eigenen nutzen konnte. Aber es gibt ja auch HDD-NAS mit diesem SSD-Caching. Also, dass das NAS dann Daten, die man häufiger braucht, intelligent cached und dann schneller im Zugriff hat. Und da konnte man bisher alle SSDs einsetzen. Und das geht jetzt auch nicht. Und darüber haben sie noch nie gesprochen. Also in den neuen Plus NAS kann man nur SSDs der Marke Synology fürs Caching einsetzen. Das steht auf der Website noch nicht mehr. Und jetzt wird das ganz perfide. Frank hat dann im Rahmen seiner natürlich mal wieder extrem umfangreichen Testerei durch Zufall rausgefunden, dass ein altes 723 Plus NAS plötzlich auch nur noch Synology SSDs fürs Caching benutzt. Das soll aber ein Fehler sein.
Natürlich.
So. Ja. Schlecht kommuniziert, gar nicht kommuniziert. Also ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Aufruhr in dem Thema. Sicherlich regt sich auch der ein oder andere auf, der jetzt gar nicht betroffen ist, weil er nie vorhatte, einen Plus NAS zu kaufen.
Oder jetzt hat er erst recht nicht vor, einen Plus NAS zu kaufen. Ja.
Jetzt erst recht. Ja, ich bin da wirklich, wirklich gespannt, ob Synology da doch noch einen Rückzieher machen wird. Du weißt es vielleicht nicht. Du weißt sicherlich nicht, Fabian, dass es mit Ugreen da ja so einen neuen Anbieter aus China gibt, der die letzten Jahre sehr viel Lorbeeren eingefahren hat. Was heißt die letzten Jahre? Ich glaube, das gibt es ja erst seit letztem Jahr.
Ich habe es gelesen, ja. Und, im Endeffekt ist das doch einfach nur, ne, also bau eine Marke auf, indem du total toll bist, zieh die Preise an und dann Entitification gib ihm. Also das ist doch jetzt eigentlich an sich nichts Neues. Ob sie da die Kurve kriegen und nochmal kundenfreundlicher werden, wäre natürlich schön. Die Erfahrung zeigt, werden diese Unternehmen also, in der Regel nicht.
Guckt euch gern die Artikel an, die heute Mittwoch am 18. Juni bei uns online gegangen sind. Einerseits den Test des, jetzt muss ich nochmal genau auf die Kennung gucken, damit ich keinen Quatsch erzähle.
DS9 Plus.
Genau, ein 4-Bay-NAS, in dem ohne Migration nur noch die HDDs laufen von Synology. Und dazu hat er aber auch noch einen kleinen Infoartikel verfasst, wo drin steht, was denn jetzt geht und was nicht mit HDDs, mit SSDs von Synology, von Drittanbietern. Und wie man da mit oder ohne Bastelei noch drumherum kommt.
Frank hat netterweise auch eine Tabelle ans Ende des Laufwerkssperren-Artikels gepackt, wo man die Preise der Synology-branded OEM-HDDs vergleichen kann mit sonstigen HDDs, die man üblicherweise in NAS-Szenarios entdecken würde. Und jetzt darfst du einmal raten, sind die Synology, es ist die HDDs, die man noch verwenden darf, sind die teurer oder ungefähr gleich günstig?
Ja, da gibt es ja zwei Klassen. In der Basisklasse sind sie etwas teurer, in der gehobeneren Klasse sind sie deutlich teurer.
Also wir reden hier teilweise vom doppelten Preis.
Ja,
Also, und damit ist der Fall,
guck
denke
da
ich.
mal.
Also, das ist die Begründung. So, ne? Also.
Nee, ja. Ja, die Begründung, die offizielle, ist eine andere, aber es ist wirklich, also das ist, sie haben da, also ich meine, diejenigen, die Plus-Modelle oder Synology NAS besitzen und das aus Leidenschaft in den letzten Jahren getan haben und weil sie die Software toll finden und für die beste halten und die haben immer schon Premium bezahlt, ne, dass man sich denen jetzt mit denen in den Ringkampf begibt, das hätte ich so nicht erwartet. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel. Was haben wir denn jetzt? Ach, wir bleiben bei den SSDs. Fabian, ich habe es vorhin schon angerissen. Und wir wollen ja mehr machen, als über 8 GB-Grafikkarten zu sprechen. Wobei uns natürlich jetzt auch die Tatsache, dass es keine neuen 8 GB-Grafikkarten gibt, ein bisschen die Karten spielt. Aber wir nutzen diese Chance und gucken nicht auf Grafikkartenpreise, sondern auf neue PCI Express SSDs, High-End PCI Express SSDs. Und da ging es ja los damals. Ich glaube, das muss 23 gewesen sein, mit den ersten SSDs, die hatten alle den Phison E26 Controller. Und du erinnerst dich daran, was mit dem los war. Der hatte am Anfang der wurde extrem heiß, weil der ja deutlich über 10 Watt unter Volllast gebraucht hat und hatte so eine selten dämliche Not, naja, und hat nicht gedrosselt, sagen wir es
Das war die
so. Nee, hat
Geschichte,
er ja auch
wo der
nicht.
einfach gesagt hat, er legt sich jetzt,
Ja,
er geht jetzt
ich
ins Bett.
schalte ab. Genau, also der Controller hat abgeschaltet. Wer dann mit dem Reset probiert hat, den Rechner wieder auferstehen zu lassen, der hat gedacht, jetzt ist alles kaputt. Also man musste den Rechner einmal wirklich dann ausschalten und dann ging er wieder an.
Die Daten waren
Und
eventuell kompromittiert.
richtig. Und ich glaube, ich hatte es neulich auch erzählt. Ich hatte im Büro mal wieder ein Windows schnell aufsetzen müssen, habe mir so eine alte Phison E26 SSD genommen, ohne Kühler, wollte einfach nur Windows drauf installieren und der shuttet schon down, wenn man Windows drauf installiert ohne Kühler. Er wird halt einfach zu heiß. So. Und dann gab es ja damals, ich glaube nicht, ob es letztendlich jede Brand ausgerollt hat, gab es Firmware-Updates, die haben dann dafür gesorgt, dass der Controller doch gedrosselt hat. Und zwar hat er den PCI Express Link Speed runtergesetzt auf bis runter, weiß ich nicht, 2.0. Und dann hat er sich nicht mehr abschalten müssen, es sei denn, man hat ihn draußen in der Sonne im Hochsommer betrieben. Aber ich glaube, selbst da wäre es nicht mehr passiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist trotzdem eine extrem ineffiziente Plattform gewesen. Es gab dann den E31T letztes Jahr, da hatten wir das Referenzboard von Phison. Die hat dann nicht ganz die Höchstleistung gebracht, aber hat PCI Express 5.0 auf ein ganz anderes Verbrauchslevel runtergebracht. Weit, weit unter 10 Watt. Und jetzt kamen aber zuletzt die ganzen Konkurrenten um die Ecke. Ganz prominent jetzt neulich, natürlich Samsung mit der 9100 Pro Serie, die ungefähr genauso schnell ist wie die Phison E26 SSDs, aber weniger verbraucht hat und da überhaupt keine Probleme hat. Jetzt gab es ja die Silicon Motion SM2508, ganz prominent neulich mit der WD Black SM8100, die auch viel weniger
Ja.
verbraucht, auch keine Probleme hat und die mit Abstand schnellste SSD ist, die wir je im Testparcours hatten, teilweise ja wirklich absurd weit vorne. Nicht unbedingt praxisrelevant in allen Alltagsszenarien, aber wirklich Sprünge gezeigt hat, die so in der Regel nicht möglich sind. Und jetzt gibt es noch so einen Maxiotec-Controller, den haben wir uns ja letzte Woche angeguckt mit einer Bwin X570 SSD. Und jetzt war die Frage, was macht denn Phison? Bleiben die jetzt hocken auf ihrer E26? Und nein, sie haben jetzt die E28 gebracht. Da hatten wir auch wieder vorab ein Referenzmuster. Das ist auch wieder lustig gelaufen. Da schreibt dann Phison an, die wollen halt. Also erstmal auch interessant, ne? Sie lassen es nicht nur über Partner, die dann Produkte damit rausbringen, bemustern, sondern wollen ihre eigene neue Plattform am Markt zeigen, um dann möglicherweise so eine Art Pull, ne? Also dass der Kunde danach verlangt und Hersteller dann sagen, ah, da müssen wir drauf setzen und kaufen deren Chips. Bemustern sie das selber? Ja, da wurde, glaube ich, 3 Wochen vor Fall des NDA wurden wir angefragt, haben Michael und ich gesagt, ja, machen wir. Und dann lag die SSD, ich glaube vom 5. Juni bis zum, was war letzten Freitag, der 13. In Köln beim Zoll. Und NDA war ja jetzt Montag, der 16. Wir haben es trotzdem noch geschafft und ja, auch Phison hat jetzt eine SSD, eine High-End PCI Express 5.0 SSD, die unter Volllast unter 10 Watt verbraucht, die nicht mehr den Controller abschalten muss und damit möglicherweise sogar Daten verloren gehen in dem Moment, weil die werden dann eben nicht mehr gesichert, die im Cache lagen. Und trotzdem High-End-Leistung bringt. Und jetzt komme ich noch zu dem, was ich vorhin auch schon angekündigt habe, aber sie kommt nicht an diese WD Black SN 8100 heran mit dem Silicon Motion Controller. Du weißt, das war die SSD in diesem riesen Karton mit dem tollen Merch. Und wir haben jetzt zwei andere SSDs. Ich glaube, ich habe auch schon mal davon erzählt, dass ich doch die Lexa NM1090 hier habe, die doch dann nach dem Update langsamer wurde. Habe ich davon erzählt, Fabian? Ich glaube, ich habe davon erzählt. Und die habe ich inzwischen in einer zweiten Revision. Ich habe noch eine Beavin X70 Pro da. Die hat auch diesen Silicon Motion Controller. Und die sind immer nicht so schnell wie diese WD Black SN 8100. Also die sind auch schnell, aber die schwimmen eher so mit den anderen High-End-SSDs. Und gegen die hat dann der Phison EE28 sogar eine Chance. Aber diese WD Black, die thront über allem. Und da hatte ja damals auch, die heißt ja noch WD Black, ist ja aber von SanDisk, weil die ja nur noch die SSDs machen. Die hatten ja gesagt, wir haben da irgendwie eigene Intellectual Property, also eigene IP einfließen lassen. Und jetzt haben Micha und ich uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Die hat den eigenen WD Kioxia BIX 8 Flash, während alle anderen, außer die Adata, die habe ich jetzt heute auch noch bekommen, die gucke ich mir die Tage auch an, die haben Micron NAND und der ist halt langsamer und dann ist die SSD halt auch eine Ecke langsamer. Und es ist eben nicht nur so eine Nuance und liegt nicht daran, dass die eine QLC oder TLC oder MLC oder SLC ist, sondern es ist einfach der NAND, der dann einen Unterschied macht und möglicherweise hat dann SanDisk in dem Fall halt die Controller-Firmware überhaupt noch angepasst, dass die damit gekoppelt werden kann oder so. Aber ja, also kauft nicht blind eine Silicon Motion, was war jetzt nochmal hier die Kennung, 2508, oh Gott, ich bin nicht mehr im Artikel, ich muss nachschlagen, aber es war so, ne? Nee, heißt sie doch nicht. Doch, heißt sie ja. So. Ich bin doch 2508, genau, ohne zu wissen, welcher Flash-Speicher dann letztendlich draufsteckt, weil sonst habt ihr nur eine sehr schnelle und nicht die allerschnellste SSD.
Ein VMe-Krimi, ja.
Ja. So, abgehakt. Mehr wollte ich eigentlich zu dem Thema gar nicht sagen. Ich bin jetzt gespannt, welche Hersteller dann alle wieder diesen Controller übernehmen. E26 haben ja wirklich alle damals gemacht, weil alle die erste PCI Express 5.0 SSD anbieten wollten. Ich glaube, das hat sich damals nicht gut verkauft. Erstens hatte kaum einer so ein Board und zweitens war das schon Shitstorm auch wieder, ne? Mit dem Shutdown-Controller.
Verdient, oder nicht?
Ja, definitiv. Aber sie haben sich ja auf den Hosenboden gesetzt und der Nachfolger ist um Längen besser in allen Belangen. Spiele stehen hier auf der Liste.
Zu viele.
Wolfgang ist im Spielefieber. Er hat zu viele. Meinst du, das liegt daran, dass wir Ende Q2 haben? Ja, warum? Also klar, ich meine, Juli, August ist wahrscheinlich einfach noch schlechter für Spiele.
Es geht halt in die Sommerferien.
Der globale Norden ist halt draußen.
Die Leute kaufen sich halt zwei Spiele für die Sommerferien und das werden nicht die sein, die erst am Ende der Sommerferien erscheinen. Idealerweise sind sie zum Beginn der Sommerferien nicht verfügbar, oder nicht? Aber ja, es kann natürlich auch sein, dass man noch irgendwelche Ziele erfüllen muss. Und das
für Quartalszahlen, ja. Ja, also auf jeden Fall, Wolfgang darf jetzt auch demnächst mal selber in den wohlverdienten Urlaub gehen und hat sich jetzt aber trotzdem noch alles Mögliche angesehen, teilweise nicht an Day One. Das war dann einfach nicht möglich, weil er sich ja auch noch die 8 GB 5060 und die 8 GB 9060 XT angesehen hat. Oh Gott, ich habe 8 GB Karten erwähnt.
Schlimm.
Aber letzte Woche hat er sich ja schon Dune angeguckt, diese Woche dann FBC Firebreak von Remedy. So ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ich glaube, gameplaymäßig ist es noch schlechter davon gekommen, aktuell in den Bewertungen, als Wolfgang jetzt ein mildes Urteil über eine nicht ganz so opulente Grafik gefällt hat, die aber, wenn man andere Remedy-Titel wie Alan Wake 2 sich anguckt, halt schon extrem enttäuscht. Und heute ist erschienen dann auch noch der Artikel zum Path Tracing Update zu Doom, mini-optisches Upgrade, kann man machen, wenn man sehr schnelle Hardware hat, sagt er. Der eigentliche Segen ist Ray Reconstruction, was jetzt noch dazu kommt und wirklich die Raytracing-Effekte unter Upsampling-Nutzung sehr, sehr gut entrauscht, während der bisher integrierte Denoiser, der auch von Nvidia kommt, im Vergleich halt total abstinkt. Ganz witzig ist, was heißt ganz witzig, bei FBC Firebreak hatten wir gestern mal wieder so ein Facepalm-Event, Moment und Event. Jetzt einmal die Frage, was packt man in den Titel? Wie zieht man den Artikel auf? Aber Dass er den Titel hatte, Wolfgang unter NDA, schon Ende letzter Woche, hat dann angefangen zu testen und der bot halt nur FSR 2, aber DLSS 4. Und FSR 2 ist ja tendenziell noch schlechter als FSR 3 und bietet auch nicht die Möglichkeit, auf Radeon RX 9000 per Treiber FSR 4 drüber zu stülpen. Dafür brauche ich ja FSR 3. Und so, dann haben wir halt gesagt, okay, kannst du dir nicht ausdenken, kommt ein Titel, kommt die Einleitung, roter Faden im Artikel. Und dann geht der Artikel online und Wolfgang guckt dann ja mal so, was haben links und rechts die Kollegen geschrieben und wie ist so Feedback von, weil das Spiel ist ja dann auch genau zu dem Punkt erschienen. Und da hat er plötzlich gesehen, hä, das hat der FSR 4, also per Treiber. Und hat quasi schon mit Schweiß auf der Stirn, zittrigen Händen sein aktuelles Doom-Gebenche unterbrochen und nochmal eine Radeon eingebaut, ist in den Treiber und hat schon gesehen, oh Mist, das kann ich jetzt ja auswählen. Und da hat das Spiel halt entweder wirklich mit Freigabe oder die letzten Tage, aber ohne, dass einer darauf hingewiesen hat, und AMD selber hat auch nie erwähnt, dass es FSR 4 hat, hat es halt FSR 4 bekommen. Also alle Passagen angepasst, Titel angepasst. Haben wir ein bisschen verbaselt. Und dann kam am Dienstag, den 17. am Nachmittag, noch so ein kleiner Schockmoment. Wir hatten Doom, das Update auf Path Tracing, auch vorab unter Embargo. Und da hatte Wolfgang, Frank und mir erzählt, das Embargo fällt Mittwochnachmittag. Und dann hat er bei Nvidia einen Blogbeitrag rausgehauen, Dienstagnachmittag, wo es dann um Path Tracing und Doom ging. Also Frank an Wolfgang geschrieben, ist das NDA jetzt schon gefallen? Nee, Wolfgang hat nochmal nachgeguckt, ist es nicht. Und
war ein kuratiertes Preview, das da vorher.
Bei Nvidia selbst. Nein, das war ja wirklich nur ein Blogbeitrag bei Nvidia. So, dann bin ich heute Morgen, wollte ich nochmal gucken, was da jetzt eigentlich drin stand, weil ich war dann gestern auch nur noch am Handy unterwegs, hatte mir gar nicht angeguckt, was da stand. Und wollte auf die Seite gehen und habe bei Nvidia gesehen, da ist 404, die Seite gibt es gar nicht mehr. Und meinte dann zu Wolfgang, haha, guck mal, da hat Nvidia wahrscheinlich das eigene NDA nicht eingehalten. Und da meinte aber Wolfgang, nee, die scheinen diesen Blogbeitrag nochmal zu überarbeiten, weil die hatten am Dienstag da über Path Tracing in Firebreak fabuliert und bei Doom Path Tracing irgendwelche Einstellungen im Detail erläutert, die es in dem Spiel aber Stand jetzt überhaupt nicht gibt.
Und, ich stelle.
Insofern, Fehler passieren überall.
Ich stelle die These auf, dass das kein menschlicher Fehler war.
Ja, möglicherweise hat die KI dann auf halbem Weg Doom mit Firebreak.
Ja, also gerade halt irgendwelche Settings erwähnt, die es gar nicht gibt, die aber ins Bild passen. Das schreit nach einem KI-generierten Blog-Eintrag. Nun denn, du hast Path-Tracing in Doom ja schon angesprochen. Du hast ja auch schon gesagt, es braucht ordentlich Hardware. Ich dachte mir, man könnte ja noch ganz kurz mal sagen.
Und der Fütter ist noch mit ein paar...
Wolfgang hat natürlich mit allem auf Anschlag getestet, nehme ich an, ne?
Ja, gut, aber da sagt er auch, also wenn ich noch Path Tracing auf ein Spiel, was ja per se ohnehin schon Raytracing für Teile der Beleuchtung nutzt, draufhaue, dann fange ich doch nicht an, die Texturdetails zu reduzieren.
Ja, nee, also das ist dann, ne, das sehe ich dann auch so. So, was brauchen wir also in WQHD für 60 FPS. Naja, es geht ab einer RTX 4080 oder einer 5070 Ti. So, die sind dann schon im Bereich 70 FPS.
Ja, aber mit DLSS 4 Performance.
Genau, ja. Aber wir sind...
Was gut aussieht.
In WQHD ist es in Ordnung, in UHD gleich dann überhaupt kein Thema mehr, genau. Aber läuft 5080 hat 80 FPS und 5090, die kann hier tatsächlich mal sich ein bisschen mehr absetzen, die hat schon 110 FPS und in WQHD, wie gesagt. Und das ist natürlich noch alles ohne Frame Generation. Man kann bei diesem Spiel ja doppelt oder dreifach oder vierfach Frame Generation einschalten. Dreifach und vierfach natürlich nur auf...
Ja, alles zusätzlich, alles additiv. Blackler.
Dann kann man daraus natürlich entsprechend mehr machen, aber das erläutere ich jetzt nicht im Detail. Wie sieht es mit einer 5070 aus? Die kommt auf 56 FPS. Ich würde behaupten, man kriegt das eventuell irgendwie spielbar, wobei man natürlich mit DLSS Performance hier schon am Anschlag ist. Ob es als Basis für Frame Generation reicht mit 56 in einem Shooter, weiß ich nicht.
Ja, Wolfgang hat gesagt, er würde mit Frame Generation mindestens 50 nehmen und mit MFG braucht man ja immer noch mal ein paar mehr. Da hat er gesagt, unter 60, bevor ich halt die KI-Frames hinzuschalte, wird er nicht gehen. Hat auch mehrfach erwähnt im Artikel, ist natürlich auch Ansichtssache. Man soll es ausprobieren, aber sich eben nicht vom FPS-Counter blenden lassen und sagen, das fühlt sich ja total dufte an.
Ja. Wenn wir auf UHD gehen, wird es natürlich ein bisschen kritischer. Dann haben wir halt noch, ja, wenn man es genau nimmt, eine Grafikkarte, die 60 FPS schafft, weil die 4090 ganz knapp dran scheitert. Also bleibt nur die 5090, die kriegt 75 FPS.
Also wenn man noch nicht geupgradet hat, dann sollte man jetzt.
Ja, also.
Es gibt ja jetzt auch B-Ware für 2.000 € ne, von der 5090.
Ja, also dann führt jetzt eigentlich kein Weg mehr vorbei an der 5090. Ist dann auch einfach der beste Deal, weil. Also entweder ich kann halt Doom Dark Ages mit Path Tracing und vollen Settings in UHD mit DLSS Performance mit über 60 FPS spielen oder halt eben nicht.
Ja. Und kann dann dieses Minor Graphics Update genießen.
Ja, also es ist halt so wie wir das bisher hatten, wenn es Spiele gab mit Nvidia als Technikpartner. Und dann halt eben Path Tracing, es ist halt eine Tech-Demo für die aktuellen High-End-Produkte.
Ja, und es ist aber auch wie in den Spielen, die ohnehin schon auf Raytracing für die Beleuchtung setzen, immer auch nur ein kleines Upgrade. Also,
Kommt drauf an.
du findest es ein großes
Also hier in dem
Upgrade?
Spiel nicht, nee. Also hier in dem Spiel würde ich auch sagen, es ist kein großes Update, da ist wahrscheinlich. Also teilweise würde ich sogar sagen, dass Ray Reconstruction das größere Update ist.
Ja, genau, das war
Ja.
ja auch Wolfgangs
Aber zum
Fazit,
Beispiel
ja.
bei Indiana Jones oder bei Cyberpunk fand ich den Path-Tracing-Sprung doch signifikant.
Ja, wobei Cyberpunk ja noch nicht Raytracing voraussetzt. Es hat zwar auch Basis-Raytracing, aber ich kann es ja auf
Das stimmt, ja.
Non-Raytracing-Grafikkarten spielen. Bei Indiana Jones ist es aber nicht so. Nee,
Da
genau,
fand
da
ich es
brauche ich auch
trotzdem,
eine.
also gerade in
Okay.
Innenräumen, man hat ja viel diese Hütten mit jede Menge Sachen, die überall irgendwo rumstehen und dann halt diese Occlusion-Sachen, ne, und dann die Fenster, wo das Licht rein. Also das fand ich schon, immer wenn ich mal gewechselt habe oder auch im Artikel von Wolfgang und die Vergleichsbilder, da fand ich, dass Path-Tracing doch nochmal einen merklichen Schub gegeben hat, aber natürlich genauso teuer war wie sonst überall anders auch. Hier ist es jetzt. Man kann es auch gut ohne Path-Tracing spielen, würde ich behaupten.
Ja, war auch sein Fazit. Und warum glaubst du, kommt das jetzt wieder erst 1,5 Monate später?
Jetzt wird halt nicht die Priorität in Entwicklung gewesen sein, oder? Also so viel zahlt Nvidia dann bestimmt auch. Ich weiß nicht, ob sie dafür was zahlen, aber.
Ja gut, und am Ende hilft Geld dann auch nicht mehr alles zu heilen, ne? Also das dem Entwickler ist auch klar, selbst wenn er jetzt 35 Millionen Dollar von Nvidia annimmt, das Path Tracing zum Start drin ist, aber dafür ist das wirklich einfach nur eine reinste Fehlerhölle. Im wahrsten Sinne des Wortes bei Doom, dann ist ihm ja auch nicht geholfen. Ja, aber ja, ich denke auch, dann irgendwas muss man halt dann sein lassen und dann ist es halt Path Tracing. Ja, wenn es eh keinen Riesenunterschied macht und wirklich eine Funktion ist, die nur absolute Enthusiasten mit der allerschnellsten Hardware nutzen werden. Oder 50, 60, 8 GB-Inhaber, die dann halt aufsetzend auf 11 Basis-FPS dann mit MFG noch die 60 FPS-Marke knacken. Oder Fabian?
Ich sehe
Ich glaube,
gerade.
du hast mir gerade nur so halb zugehört.
Ich habe gerade verarbeitet eine neue Information, die ich beim Runterscrollen aufgenommen habe, dass das Frame-Pacing unter aller Sau ist, wenn man.
Ja, genau, das ist noch so ein kleiner Pferdefuß an der Geschichte. Also Doom hat wohl grundsätzlich immer mal Haker, aber das kann man in der Basisversion mit hohen FPS ganz gut, gerade auf dem VRR-Monitor, ausgleichen. Sie treten halt häufiger auf, jetzt mit Path Tracing und auf einem niedrigeren FPS-Niveau. Und damit werden sie dann halt zum Thema. Das war noch so ein kleiner Punkt, den Wolfgang
Also wir haben halt
als
teilweise
Sternchen
Sprünge von
angeführt hat.
Faktor 3 von einem zum nächsten Frame.
Naja,
Ne?
genau, das sind halt, also die Sprünge sind ordentlich. Ja, Sprünge macht Wolfgang auch die Woche noch, weil er sich noch anguckt The Alters und Stellar Blade. Das ist der Plan. Dann ist auch so alles durch, was jetzt die Tage rausgekommen ist oder noch rauskommen wird. Ich glaube, ist The Alters schon
Die
erschienen?
Alters, ja.
Habe ich gerade.
Am
Das ist
Freitag.
auch schon erschienen. Großartig. Ja, aber wem es nach Informationen zur Leistung, aber auch der Bildqualität verschiedener moderner Features wie Upscaling und Raytracing dürstet, der wird dann da auch bei uns noch fündig werden. Fabian, jetzt reden wir nochmal über Xbox. Und ich habe nochmal überlegt, was ich letzte Woche zum Thema Xbox gesagt habe. Da ging es ja um die, nicht Asus, nicht Microsoft, sondern einfach um die Xbox Ally, einmal als X und einmal als Non-X-Version. Ein Windows Gaming Handheld mit AMD-APU, mit einer Xbox-Oberfläche, also eine Handheld-Xbox. Ja. Aber irgendwie so von Asus und so. Und da habe ich doch gesagt, genau das, was jetzt auch wieder rauszuhören ist, es wirkt da irgendwie, keine Ahnung. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass Microsoft da was Eigenes macht. Das fände ich seltsam. So, und dann gab es gestern erst das Gerücht, was Eigenes macht Microsoft nicht mehr. Das Handheld ist gecancelt. Und dann gab es ja gestern am späten Nachmittag von der Xbox-Chefin ein kurzes, anderthalbminütiges Video, worin sie erstmal gesagt hat, wir bleiben bei AMD. Also wir haben eine weitere mehrjährige strategische Partnerschaft mit AMD geschlossen, um Silicon zusammen zu entwickeln, unter anderem für Xbox im Wohnzimmer und in euren Händen. So, und dann dachte ich erst, sei erstmal gestoppt das Video, nach Sekunde 40 oder so, dachte, okay, gut, die Info ist, sie bleiben bei AMD. Und es gibt eine Konsole und es gibt ein eigenes Handheld.
Ich glaube, diese,
und dann hat sie aber noch...
Ich glaube, diese Zusammenentwickeln-Geschichte ist wahrscheinlich auch einfach so ein... Wir müssen das, was Sony gesagt hat, auch sagen. Weil Sony ja...
Ja, aber ich meine, der Chip ist ja schon ein Custom-Silicon.
Natürlich, ne? Natürlich.
Also der Xbox-Chip. Also es ist ja nichts, was man irgendwo anders noch findet, auch wenn die Technologie
aber so Sony ist. Hat ja für die PlayStation...
5 Pro.
Ja, nicht nur für die, sondern sie haben ja generell diese Partnerschaft bei der Entwicklung. Sie haben ja sogar das Ganze irgendwie, wie haben sie es genannt, Amethyst oder nicht? Weil sie gesagt haben, PlayStation Blau und AMD Rot. Und jetzt haben sie da ihre violette Kooperation für die Entwicklung von... auch,
du hast mir jetzt meinen Spannungsbogen
sorry.
Über und den.
Ich sehe hier einfach nur die Parallele, schlimm. Dass sie sagen, was, Sony arbeitet mit AMD zusammen? Wir auch!
Ja, was sie ja auch schon seit Ewigkeiten natürlich. Tun. Ich habe gesagt, seit 2013, seit der Xbox One, da kam dann gleich der Kommentar, das stimmt aber nicht, das stimmt auch wiederum nicht richtig, nur in der aktuellen Form, weil da schon davor war ATI-Technologie drin und ich glaube, es geht bis in die 2000er Jahre zurück, wo Microsoft mit AMD rumgewurschtelt hat. Zurück zum Thema. Ich dachte also, okay, AMD ist bestätigt, war jetzt keine große Überraschung und doch, das Windows-Handheld kommt, also das Xbox-Handheld kommt. Und dann hat die gute Frau Bond aber noch gesagt, dass sie dem Nutzer, dass die Xbox Experience soll bedeuten, dass sie dem Nutzer weder Device noch den Store vorschreiben. Und dann dachte ich so, Moment, habe ich das jetzt richtig gehört? Nochmal zurückgespult, da ich so, aber wie ist denn das? Also, hey, Moment, aber aktuell sind doch Xbox, also Xbox stationär ist doch Xbox Store. Ist klar, wir haben schon immer diesen Ansatz, dass Microsoft ja daraus probiert, Profit zu schlagen, dass sie ja das Windows-Ökosystem haben und dass es ja die meisten Spiele mittlerweile auch auf Windows gibt. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, aber eben nicht alle und deswegen die reinen Xbox-Spiele ja jetzt nicht auf diesem Xbox Ally X laufen. Ja, aber so wie es jetzt aussieht, ist das New Normal. Die nächste Xbox wird auch als stationäre Konsole Steam-Spiele abspielen können. Können, Punkt, oder Epic Games, weiß der Geier was, vielleicht alles, was man sich vorstellt, oder nur ein paar von Partnern, die zahlen, keine Ahnung, und wird da deswegen auch noch viel stärker auf Windows setzen und wird letztendlich das, was jetzt für mich letzte Woche noch so ein bisschen wie, naja, nicht Fisch und nicht Fleisch, bei dem Handheld wirkte, so werden auch die Konsolen. Ja. Und dann ist die letzte Frage, die sich mir anschließt, die du als erstes beantworten darfst, gibt es dann überhaupt noch die neue Xbox oder bringt Asus eine? Bringt MSI eine, bringt Lenovo eine und das ist eigentlich nur noch die Software-Plattform.
Also ich habe das jetzt so verstanden, dass sie die Xbox durch die Blume beerdigt haben. Die Xbox ist tot.
Als die eine Konsole also oder die zwei Varianten, die Konsole, S und X,
Xbox, sondern
es ist eine Plattform, ist also ein Ökosystem.
Ja, es heißt, also so wie, ich meine, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass dieses ROG Xbox Ally ja in dem Sinne keine Xbox ist, dass ich da nicht mal eine Xbox Blu-ray-Disc reinschieben kann. Und wir hatten ja schon lange bei Microsoft die Spekulation, dass es in der nächsten Generation kein Laufwerk mehr geben wird. Ich meine, das haben sie ja schon fortgeführt, die aktuellen Versionen, die sie neu rausgebracht haben, die haben ja auch schon kein Laufwerk mehr. Und wenn sie dann ja jetzt sagen, ja, wir haben gar keine eigene Hardware mehr, das sind im Endeffekt einfach nur PCs, die halt ein Windows mit Xbox-Skin abspielen, so wie das bei dem ROG Xbox Ally jetzt auch der Fall ist,
Ja.
dann ist es relativ, also dann haben sie den Schritt von wegen, ja, wir haben kein Laufwerk mehr jetzt, der ist da naheliegend, den PCs haben ja heutzutage in der Regel auch kein Laufwerk mehr. Dann gibt es sich dementsprechend nur noch digital. Und ob man die Spiele dann von Steam lädt oder vom Epic Game Store oder von GOG oder halt eben aus dem von der Xbox-App, das ist ihnen dann egal. Das passt dann auch in das an die Ankündigung mit rein, dass es in Zukunft jedes Xbox-Spiel auch für den PC geben wird, was jetzt im Nachhinein
Muss
relativ
es dann
selbstverständlich ist,
ja.
denn ja, es gibt keine
Aber es gibt ja
Xbox
nur noch
mehr.
den
Also
PC. Ja.
wofür sollte es sich Xbox-Spiele
Genau,
denn
aber die
sonst geben?
Xbox ist dann wahrscheinlich noch in irgendeiner Art und Weise natürlich basierend auf. Also, sie werden schon noch sicherstellen, dass die Xbox, egal ob sie von Asus, MSI oder sonst wem kommt, die gleiche Hardware
Weiß ich
aufweist.
nicht,
Dann meinst du echt
weil
nicht?
also die
So allein
Xbox
für
hat
die
ja auch aktuell schon nicht die
Spieleentwicklung?
gleiche Hardware.
Ja, stimmt schon. X und, ja. X und
Also
S sind natürlich auch
ich glaube, sie
grundverschieden.
verwässern das
Aber es sind nur zwei
zu einem
Varianten.
Gütesiegel von wegen, also ist so wie Warps mit den Steam Machines mal gemacht hat. Du hast hier einen Fertig-PC, der kriegt von uns ein Xbox-Logo, dafür zahlt der Hersteller ordentlich Geld und wir sagen, wir prüfen, dass er nicht komplett ranzig ist. Dann packen wir unser Logo da
Okay, das sehe ich
drauf.
noch nicht so. Aber umso schöner, Hausaufgabe. Das funktioniert doch wunderbar. Wie seht ihr das? Also ist die Xbox tot und gibt es am Ende nur noch,
Ja.
ich sage mal, RTX Gaming PCs mit Xbox Logo, wo diese App im Fullscreen
Ja,
startet?
also das haben
Oder
sie.
gibt, okay, das so siehst du das. Ich
Echt?
denke, es
Hast du
gibt,
das?
ja.
Also.
Nö, ich denke, es gibt, wie das Handheld, das gibt es dann zwar schon verschiedenen Anbietern, aber es wird auch Konsolen Design, also es wird quasi Xbox Custom Designs geben. Die haben immer das gleiche SoC oder vielleicht zwei verschiedene. Und Asus kann dann aber eins in ROG-Format schmeißen mit RGB und MSI macht ein anderes. Aber die Hardware ist schon, ich glaube, das, ja, das wäre jetzt meine
Also, ich
Vermutung.
meine, sie haben ja diesen klassischen Konsolenkampf gegen Sony,
Ja,
den haben sie
verloren, klar.
ja komplett verloren. Also das bis zur 360, okay, aber mit der One haben sie sich ja so ins Knie geschossen. Und auch die aktuelle Konsole, abgesehen von, es gibt ja nur sehr wenige Länder auf der Welt, ich glaube die USA und dann noch ein paar Handvoll Dritte Weltländer oder so, wo die Xbox einen größeren Absatz hat als die PlayStation. Und ich glaube, weltweit sind es ja irgendwie so drei oder, also zwei oder drei PlayStation 5 kommen auf eine
Ja.
Xbox Series oder so. Obwohl die Xbox Series ja grundsätzlich mal günstiger war. Inzwischen ist ja alles absurd wegen den Tariffs, aber das haben sie ja verloren. So. Und
Ja, aber ich glaube
wenn sie
nicht, dass,
jetzt
ja.
das Ganze einfach so weit aufweichen, dass sie dann plötzlich wieder den PC mit da drin haben, dann haben sie einfach diese schwache Marke wieder so aufgebläht mit einer viel größeren Nutzerbasis, weil das Ding dann ja theoretisch auch für PC-Spieler interessant wird, wenn man sagt, man will einen neuen PC, kauft man sich halt einen Xbox-branded Fertig-PC, weiß ich, also für Selbstbauer natürlich nicht,
Also,
ne?
das glaube ich.
Natürlich
Also, komm,
nicht,
wir
aber.
stellen die Frage noch mal ins Plenum. Wie
Ja, aber
seht ihr
also
das? Seht ihr das wie
ich
Fabian?
lese eigentlich nur das
Oder?
raus. Also ich bin gerade verwundert, dass du da was anderes rausliest.
Ja, manchmal bin ich für Überraschungen zu haben. Kommen wir noch zur Sonntagsfrage. Da geht es nämlich um eine ganz klassische, total in sich geschlossene Konsole, die stationär und in der Hand funktioniert. Ja. Und da gab es jetzt ja auch schon wieder Meldungen, dass wenn ich da mit derjenige, der es ausprobiert hat, hat natürlich gesagt, es ist seine eigene Cartridge, die er da ausgelesen hat. Und so. Also ist alles total legal, aber er kann sie halt nicht. Er konnte, die Switch hat dann gesagt, du wolltest mir hier Piraterieware unterschieben. Ich bin jetzt
Genau,
bricked.
also ich wollte, das Wort wollte ich gerade auch verwenden. Also die Switch hat
Das
sich geprügt, weil sie meinte, hey, du wolltest eventuell nicht nochmal 90 € für ein neues Spiel zahlen, ich bin jetzt mal kaputt.
Ja, so, okay, also es ist ein absolut geschlossenes System, was sich Stand jetzt nur durch ganz wenige ausgewählte Spiele vom Vorgänger unterscheidet, natürlich ein größeres, viel besseres Display hat.
Dass schlechter reparierbar ist, dass teurer
Und
wurde.
sich in, wie war das, 4 Tagen 3,5 Millionen Mal verkauft
Ach,
hat
Mann.
und aktuell auch ziemlich vergriffen ist. Also auch da haben wir ja so einen kleinen Bot als Hilfe. Man kriegt sie täglich irgendwo. wer sicher sein will, dass er die Chance hat, kurzfristig. Ja, doch, doch. Wir haben so ein paar größere Shops drin. Aber ja, es gibt, also wenn man in den Preisvergleich guckt, findet man nur eBay-Angebote zu deutlich höheren Preisen. Und neulich war es was Notebooks-Billiger, die auch schon mal einen Zehner draufgelegt haben oder 40 Euro oder so. Ja, also sie ist vergriffen. Und wie groß war der Einfluss darauf aus innerhalb unserer Community, Fabian? Das ist jetzt eigentlich die Frage, die wir noch beantworten wollen. Wer hat schon alles eine Switch 2?
Ja, ich hatte erst einmal als Basis dieser Umfrage, weil es ja immer relativ schwierig ist, ich mache eine Umfrage zur Switch 2, dann klicken natürlich die Leute drauf, die sich für die Switch 2 interessieren. Und also repräsentativ ist das hier nicht. Aber
wer hat schon eine Switch?
Ich habe erst mal gefragt, wer hat denn überhaupt schon eine Switch 1? Ja, genau. Und stellt sich tatsächlich raus, 53% der Teilnehmer hatten mal eine Switch 1. So. Und
ja, also viele sind einschlägig vorbestraft, als sie an der Umfrage teilgenommen
haben. Dann hatte ich, oh Gott, dann habe ich auf jeden Fall unter anderem auch gefragt, hast du eine Switch 2 gekauft? Und da haben tatsächlich 15% gesagt, ja, sie haben schon eine Switch 2 da. Nochmal ein halbes Prozent hat schon eine bestellt, die ist aber noch nicht da. 5% wiederum ist sich sicher, dass es in naher Zukunft, nächste Wochen und Monaten eine kaufen wird. Das heißt, wir haben im Endeffekt 20% der Teilnehmer meine Switch 2 schon gekauft oder planen einen Kauf fest ein. Und
also haben jetzt 70% eine Switch oder 20% weniger eine Switch 1 im Betrieb. Man weiß es nicht. Ja, ich glaube
eher Letzteres als Vorheriges, aber was die Frage, die dazwischen steht, wie bewertest du denn die Nintendo Switch 2 in Schulen unten? Und da wurde mir das gesagt, was ich ja im Endeffekt letztes Mal schon selber ausgesprochen hat. Ich sehe das Ding wahrscheinlich negativer als sonst irgendjemand auch.
Ja, ich habe auch, bin dann auch nochmal, wir haben ja auch drüber diskutiert, bin auch nochmal in mich gegangen, habe dann am Ende aber trotzdem gesagt, insgesamt gebe ich die Note.
Echt? Okay.
Wie die meisten. Wie
39%. Ja, also ich meine, ich habe es wieder relativ einfach gemacht. Ich habe mir überlegt, okay, ist es ausreichend, dass wir von IPS zu OLED gehen, dass wir mangelhafte Joysticks nicht reparieren?
Was wir von OLED zu IPS gehen? Nee, oder was meinst du? Dass
wir von IPS zu OLED gehen. Das.
Aber wir haben jetzt ja kein OLED. Ja, eben. Achso, so meinst du das. Ja.
Also ist es ausreichend, dass wir von OLED zu IPS gehen, dass wir offensichtlich mangelhafte Analogsticks in den Joysticks nicht angehen mit der neuen Konsole, dass wir die Konsole pricken, wenn jemand einen Custom-Chip da reinsteckt. Ich würde sagen, das ist nicht ausreichend. Also wenn das ausreichend ist, wenn diese Entwicklung ausreichend ist, dann sehe ich halt schwarz für das Consumer-Segment.
Also du hast eine 5
gegeben. Ja, also was soll ich denn machen? Das ist halt nicht ausreichend.
Ja, ist ja gut.
Ja, aber ja, ich sehe natürlich, ich bin damit absolut in der Minderheit. Für die allermeisten, und das zeigen ja die Verkaufszahlen, ist das alles überhaupt kein Thema. Ist überhaupt kein Thema.
So, und wieso haben die Leute dann die Konsole gekauft? Mhm.
Der größte Punkt war, sie rechnen mit weiteren interessanten Nintendo-Exklusivspielen. 70%
fast. Also es sind alles Wettspieler. Ja, und ich meine, gut, das wird ja auch so kommen. Aber ja.
Also
weil sie in Zukunft mehr davon erwarten.
Genau, also sie erwarten, es wird in Zukunft Nintendo-Spiele geben. Die wird es exklusiv zum Preis von 90 Euro nur für diese Konsole geben. 80 Euro. Eventuell, wenn wir Glück haben, 80 Euro. Wie bei Donkey Kong Bonanza. Und die könnten ja bestimmt toll werden. Im Endeffekt hält diese Konsole ja hoffentlich dann eventuell auch wieder 8 Jahre aus. Und günstiger wird sie auch nicht. Das hatten dann auch noch 40% gemeint. Also wird eh nicht günstiger. Also kann sie auch direkt kaufen. 62% meinten, sie finden das Hardware-Paket mit stärkerer GPU, DLSS, höherer Auflösung, potenzieller UHD-Ausgabe ansprechend. Also eventuell auch, um die älteren Spieler dann entsprechend schöner darzustellen. Aber ja, 37% meinten auch, ja, es ist eine Nintendo-Konsole, die kaufe ich sowieso. Also, ich meine, hier werden halt kleine, gerade
aller Tradition verpflichtet.
Hier werden gerade alle Klischees, die ich hatte, erfüllt, aber.
Ja, wobei, wir haben doch hier auch jemanden, wir nennen seinen Namen nicht im Team, der uns doch direkt gezeigt hat, wo die Switch 1 neben gefühlt eine vollständige Historie der aller Konsolen der drei großen Hersteller ins Archiv gewandert ist. Also, ich meine, wenn das der, auch Sammelleidenschaft kann Kaufanreize bieten.
So, wieso hast du eigentlich keine Nintendo Switch 2 gekauft? Da hast doch nicht du was ankreuzen dürfen.
Nee, habe ich dann nicht mehr, ehrlich gesagt. Ach,
hast du schon eine gekauft?
Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist, aber hier habe ich mir nur die Ergebnisse anzeigen lassen. Ich glaube, weil ich noch überhaupt nicht großartig darüber nachgedacht habe, ob ich's, ich es. Ich habe ja beide nicht beantwortet. Aber die meisten haben gesagt, die Spiele sind mir zu teuer.
Ja, also 80. Genau, also es geht ja folgerichtig nur um die Nintendo-Exklusivspiele. Man würde sich diese Konsole ja. Also gerade aus unserer Bubble haben die meisten ja andere Möglichkeiten, etwas zu spielen. Man hat ja eine andere Konsole oder vor allem einen PC, wenn wir auf Computerbase aktiv sind. Das heißt, wenn es nicht um die Exklusivspiele geht, dann kann man die auch am PC oder unterwegs meinetwegen auf dem Steam Deck spielen. Dementsprechend geht es für die meisten folgerichtig nur um die Nintendo-Spiele. Wenn diese Nintendo-Spiele aber 80 bis 90 Euro kosten, und also wenn ich so ein Nintendo-Spiel sehe, für mich ist das eher so ein Double-A-G. Oh Gott, ich mache mir Feinde. Dann sagt halt fast die Hälfte, also 46% sagen, nee, das ist ihnen zu teuer. Der zweite Aspekt, 41% sagen, die Konsole, sie sind auch schon zum UVP zu teuer. UVP sind ja 470 Euro ohne Mario Kart, ne? Dann kommt, es fehlen einfach die Spiele, 34%. 30% sagen, sie haben einfach generell kein Interesse an einer mobilen Handheld-Konsole. 27% sagen, ohne OLED-Display sind sie raus. Man regt sich über die Joy-Cons auf, das sind noch 24%. Ja, gibt noch ein paar mehr Aspekte, aber das waren jetzt die maßgeblichen.
Ja, also ich finde es aber trotzdem unterm Strich auch wie du wahrscheinlich beachtlich, wie verbreitet die Konsole dann unter den Teilnehmern, die sich wahrscheinlich grundsätzlich für eine Switch interessieren und im Vorfeld ja auch zu über 50% schon eine Switch 1 in irgendeiner Fassung ihr eigen nannten, schon verbreitet hat. Ja, also, ja, und mal gucken, wie das jetzt mit der Verfügbarkeit aussehen wird, ob man sich dann am Ende, wenn man sie jetzt doch kaufen wollte, ne, ärgert, dass man sie vor Weihnachten nicht mehr kriegt. Ich glaube
Das wollte ich auch noch ansprechen, das habe ich jetzt eben vergessen. So, warum hat man sich eine gekauft? 8,8% haben gesagt, sie haben sich vom Hype mitreißen lassen und hatten Torschlusspanik zum Release keine mehr zu bekommen. Und okay. Ja, ich wollte das nicht als repräsentatives Ergebnis darstellen, sondern einfach nur mich an den 8,8% bedanken, dass sie ehrliche Antworten geben in meinen Sonntagsfragen. Ich würde behaupten, es waren mehr als 8,8%, aber diese 8,8%, ja, die waren aufrichtig.
Ja gut, aber das ist, haben uns die Mining- und Covid-Jahre gelehrt. Da ist es, oder was heißt gelehrt? Es war natürlich auch eine andere Situation, aber das hängt noch so in uns drin, dass wir oftmals der Ansicht sind, wenn irgendwas gehypt nachgefragt ist, dass es dann möglicherweise, wenn
als
allererster an der Theke steht, dann ganz lange der Laden geschlossen ist.
Wir haben ja auch den Vergleich, ich weiß nicht, inwiefern das dann übertragbar ist, aber wir haben ja die Geschichte von PlayStation 5 und Xbox Series, die ja im Endeffekt seit Release, obwohl sie ja inzwischen Jahre alt sind, auch nur teurer wurden. Und bei der Nintendo-Konsole hat man ja, das war ja eben auch schon der Punkt, man hat sowieso die Garantie, dass der Kram halt nicht günstiger wird.
Ja gut, also insofern würdest du schon sagen, das ist halt schon ein Argument.
Ja, ich sehe durchaus aus.
Zum UVP, man sagt, zum Start.
Die Hardware-Weltlage ist so absurd, das Ding wird nicht günstiger, es wird höchstens teurer, da kann es mir auch direkt zum Start kaufen. Selbst wenn ich es nicht direkt zum Start brauche. Also ich sehe das Argument schon, ich finde aber nur, dass es ein minderwertiges Produkt ist, das will ich gar nicht haben. Gut, was ich aber noch wissen wollte, was ich noch gefragt habe, weil wir darüber ja letzte Woche im Podcast auch schon gesprochen hatten und dann hatten wir es ja auch schon in den Kommentaren so Podcast-Notiz als Thema. Wie nutzt man denn die Nintendo Switch bzw. Switch 2? Nutzt man sie mobil, nutzt man sie nur stationär oder wie sieht's aus? Und ich hätte bei unserer Bubble durchaus darauf getippt, dass es überwiegend stationär ist und so kam es dann auch. 35% sagen quasi ausschließlich stationär am TV oder Monitor. 25% sagen überwiegend stationär am Monitor. Dann haben wir ja schon 60% zusammen und die anderen 30%, die verteilen sich dann relativ gleich auf im gleichen Maße stationär und mobil, überwiegend mobil oder ausschließlich mobil.
Ja, und genau, die große Hausaufgabe war ja, darüber zu fabulieren, ob ihr euch vorstellen könntet, eine stationäre Switch zu kaufen. Also eine Switch ohne Display. Und das konnte man hier schon rauslesen, dass es für die meisten wahrscheinlich nicht funktionieren würde, aber du hast dann ja das noch aufgegriffen und auch nochmal ganz explizit danach gefragt. Wärst du an einer stationären Switch 2 im Formfaktor eines Apple TV interessiert? Und ja, da haben dann auch wieder etwas über ein Drittel haben gesagt, ja, ich käme locker ohne das Display und die Joy-Cons aus. Das wäre ein interessantes und eventuell günstigeres Produkt. Gut, das wäre immer die Frage. Ja,
da habe ich mir selber schon wieder.
Weil Exklusivtitel, ne, gebe ich dir etwas günstiger, um Mario Kart World zu spielen. Warum sollte
ich? Ja, da habe ich mir selber schon wieder gedacht, ja, das kannst du dir eigentlich auch wieder die Clownsmaske anziehen, wenn du da jetzt
gehst. Ja, und das war auch eine Diskussion in der Notiz, ja, in der News genau. Zum Podcast, ne? Weil so gleich die Frage und dann, ja, ich sehe den Aufreiz, den Reiz, aber ich würde dann wohl den Aufpreis schlucken und für den Fall der Fälle doch die Handheld-Variante wählen. Es ist halt ein Argument und das ging ja auch schon aus der Frage davor hervor, dass die Switch halt switchable ist zwischen stationär ohne Display oder mit angeschlossenem Fernseher und Urlaub unterwegs
ist der Markenkern
als Handheld. Ja. Ist halt einfach nicht nur nett, sondern für die meisten oder für zwei Drittel dann irgendwie auch ein Argument, sich die Konsole mitgekauft zu haben oder sie sich eben, wenn sie das nicht bieten würde, dann nicht zu kaufen. Wobei, wir betrachten natürlich auch hier nur den Fall, dass es beide Optionen gibt.
Ja, also
wenn es die nur als Konsole gäbe, würde man die halt auch wieder kaufen. Ne? Aber so nimmt man es halt mit und sagt, okay, ich finde es toll, dass sie so funktioniert, wie sie funktioniert und wird nicht drauf verzichten. Und
dann haben wir entsprechend auch 41% gesagt, das wäre komplett untauglich für ihre Zwecke. Also ein stationäres Switch, damit könnten sie nichts anfangen. Und da bin ich tatsächlich, verwundert. Ich hätte gedacht, in unserer Bubble würden mehr Leute sagen, stationäres Switch geht in Ordnung. Das ist selbst hier eindeutig, oder das heißt eindeutig, oder dass selbst hier sich eine Mehrheit für eine mobile Switch ausspricht, oder halt für diese switchable Switch, das hätte ich gar nicht unbedingt erwartet.
Es erwartet wiederum aber auch kaum jemand in der Community, dass es die ohne Display geben wird. Ist ja deine letzte Frage gewesen, beziehungsweise die Antworten, 26% sagen, es ist völlig ausgeschlossen für mich, dass das passieren wird. 57% sagen, ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass Nintendo ein solches Produkt mittelfristig auf den Markt bringt. Ah, nee, wobei, das stimmt. Ich hätte mal vorher lesen sollen. Also die meisten gehen sogar davon aus, dass möglicherweise so ein Produkt kommt. Ich habe hier wieder mitgemacht. Also ich muss zwischendurch. Vielleicht habe ich zu schnell gescrollt. Ich habe gesagt, ich finde es völlig ausgeschlossen.
Ja, genau, also völlig ausgeschlossen sind 26% und dann kommen ja die 56% mit, da glaube ich nicht dran, aber sag niemals nie. Also sie wollen es nicht, sie glauben, ja. Ne? Also die allermeisten sagen, es kommt nicht. Und ich habe auch bei völlig ausgeschlossen mein Häkchen, mein Kreuzchen gesetzt, da glaube ich never ever dran. Ich bin sogar überrascht, dass 7% beziehungsweise 9%, 10% hier sogar sagen, dass sie sich das vorstellen können oder dass es das in ferner Zukunft geben wird, eventuell als Retro-Switch.
Wer könnte das ändern? Wer könnte Nintendos aktuelle Einstellung zu dem Thema ändern, möglicherweise? Sarah Bond, Miss Bond, die Chefin der Xbox Division, wenn nämlich der neue Ansatz von denen dermaßen einschlägt, dass Nintendo sagt, wir brauchen jetzt auch verschiedene das Devices.
Die Hölle zu.
Ja.
Never ever.
Nein, daran glaube ich nur wirklich nicht. Aber ja, Fabian, ich glaube, so bunt waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Aber Computer steht ja auch für
Vielfalt. Und so viel Hate.
In jeglicher Hinsicht.
Intel.
Haben wir so viel
Intel gehatet? Hat Hate bekommen und Synology hat Hate bekommen und Nvidia hat Hate bekommen und.
Ja, und ich kann aber zu Intel noch was sagen, dass während wir hier spruchen, hat Volker noch was veröffentlicht, nämlich zu Intel 18A als der Zukunfts-Inhouse-Prozess versus Intel 3, der aktuelle Inhouse-Prozess, den Intel aber für die High-End-Produkte nicht nutzt. Und da hat Intel jetzt wohl gesagt, der kann 25% mehr Leistung oder 38% weniger Verbrauch bei gleicher Leistung. Ich habe gerade probiert, das noch zu überfliegen und hier noch einen kleinen Abriss zu machen. Aber nein, guckt euch das gerne selber an. Also es gibt mal wieder PowerPoint-Folien für Intel, die, so viel habe ich mitbekommen, erstmal ziemlich positiv in die Zukunft blicken.
Das kann auch daneben
aber was PowerPoint
durchaus mal gut. Und dann ist die Frage, was kommt.
Fabian, wir sind am Ende dieser bunten Episode von CB-Funk. Ihr, liebe Zuhörer, habt eine Hausaufgabe, die richtet sich ganz explizit auf, wer liegt richtig, welche Glaskugel liegt richtig bei der Zukunft der stationären Xbox, wie wird es da laufen? Sind es nur noch Gaming-PCs mit ATX-Mainboards wie Fabian glaubt.
Nee, ich glaube nicht, dass man da eine ATX-Platine...
Ich lache, Entschuldigung, das war jetzt voreingenommen.
Dass man da jetzt eine ATX-Platine reinsetzt, also so ein klassisches... Das glaube ich nicht, das werden schon Systeme sein, die man vielleicht nicht unbedingt super gut...
Ach, jetzt ruderst du zurück, vorhin klang das aber
nein, ganz anders. Nein, das wird PC-Technik sein, aber es wird halt... Ich meine, du hast ja auch in so einem Rock Alley kein ATX-Mainboard.
Nee, aber das ist ja auch ein Handheld und keine stationäre.
Ja, und dann hast du halt eine stationäre Konsole. Das muss halt, es muss ja klein sein, es muss ja mobil sein. Du wirst ja keinen fetten Kasten hinstellen.
Also, damit wir uns nicht nächste Woche schon wieder über dieses Thema streiten müssen, macht ihr jetzt bitte ordentlich eure Hausaufgaben und erzählt uns, wer von uns beiden recht hat. Und
oder warum wir beide Blödsinn erzählen.
Ja, Quorum der Mehrheit werden wir dann über uns ergehen lassen. Bis dahin, bleibt gesund.
Ciao, ciao.
Ciao.